Hallo und herzlich willkommen zu Lessons to Grow, deinem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich bei mir den Dr. Christoph Quarch, seines Zeichens Philosoph, Bestseller, Autor, Denkbegleiter für Unternehmen und Gründer der neuen Platonischen Akademie. Und in das Gespräch zum Thema Schönheit im Business steigen wir sofort ein nach dem Intro. Hallo, Herr Dr. Quarch, und herzlich willkommen bei Lessons to Grow.
Ja, danke, Herr Rauch. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
Ich freue mich auch. Wir kennen uns ja seit einer Veranstaltung, die ich mal organisiert habe für die Alumni der Henley Business School. Da haben Sie einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten mit philosophischem Background und Business Connection. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen, beziehungsweise kann auch schon ein paar Wochen her sein, einen wunderbaren Post von Ihnen, ich glaube auf LinkedIn, entdeckt. Und da ging es um das Thema Schönheit. Und das hat mich deswegen sofort angesprochen, weil ich natürlich einerseits bin selber ausgebildeter Geisteswissenschaftler, witzigerweise, weil mich die Schönheit natürlich direkt anspricht, weil ich dann an das Gute, Wahre und Schöne denke, nachdem man ja nach gewissen Lehren streben sollte. Und ich habe mich direkt gedacht, naja, Schönheit und Business, verträgt sich das denn überhaupt in der harten Realität der Facts and Figures, um die es geht? Und vor diesem Hintergrund würde ich damit einfach ganz gerne starten, Herr Dr. Quarch. Schönheit im Business, kann das überhaupt gehen? Kann das überhaupt existieren?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die auf der Hand liegt, vor allen Dingen, wenn man halt auch viel in der Welt der Geschäfte, der Businesswelt unterwegs ist und dort feststellt, dass es dort nicht immer unbedingt schön geht, vor allen Dingen nicht nach Maßgabe unseres landläufigen Verständnisses dessen, was denn eigentlich Schönheit sein soll. Und das sind wir im Prinzip schon mitten in der Philosophie, denn das ist ja nun eine Frage, über die sich die Philosophen seit langen Jahren Gedanken gemacht haben. Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Schönheit reden? Unser neuzeitliches, landläufiges Verständnis von Schönheit, das ist sehr stark von einer ästhetischen Philosophie geprägt. Das heißt, wir verstehen unter dem Schönen so etwas Ansprechendes, etwas, das unsere Sinne erfreut, etwas, das vielleicht unseren Schönheitsidealen entspricht. Und dann kann man sich natürlich fragen, finden wir diesbezüglich Schönheit in unseren Industrieanlagen? Finden wir sie in unseren Büros? Finden wir sie in unserer Geschäftswelt? Und da wird man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, vermute ich mal. Man kann Schönheit aber auch noch, den Gedanken vielleicht gerade noch, auch noch anders verstehen. Und dann wird die Brücke zu unserem Thema vielleicht noch etwas gangbarer, nämlich in dem Sinne, in dem die antiken Griechenphilosophen Schönheit interpretiert haben. Dort galt Schönheit gar nicht so sehr als etwas ästhetisch Reizvolles oder Ansprechendes, sondern Schönheit galt eigentlich als so etwas wie die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform dessen, was Sie gerade schon in der Anmoderation erwähnt haben, nämlich des Wahren und Guten. Das heißt, das Schöne war dasjenige, was dem Menschen die Erfahrung von Sinn ermöglicht. Und so gesehen brauchen wir natürlich Schönheit in der Welt der Unternehmen überall als dasjenige, was wir in der Welt der Unternehmen gutheißen können, was uns sinnvoll erscheint. Und vielleicht noch ein anderer wichtiger Aspekt, der in diesem Thema eine nicht unerhebliche Rolle spielt, was uns in Begeisterung zu versetzen vermag. Denn die älteste Definition der Schönheit, die wir in der europäischen Geistesgeschichte haben, stammt bemerkenswerterweise von einer Frau, nämlich von der Dichterin Sappho aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und die sagte, schön, das ist das, was einer leidenschaftlich liebt, das, was einen in Begeisterung versetzt. Wenn das tatsächlich Schönheit ist, dann liegt eigentlich auf der Hand, dass wir in der Welt der Unternehmen dringend mehr Schönheit brauchen und dass wir uns genau überlegen müssen, auf welche Art von Schönheit wir da eigentlich rekurrieren wollen.
Damit haben Sie ja eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen, denn mich hätte interessiert, wie Sie dann Schönheit im wirtschaftlichen Kontext definieren würden. Und an und für sich haben Sie das für mich damit schon beantwortet, es sei denn, Sie wollten noch mal was dazufügen. Ich würde aber ganz gerne dann sagen, wie würde Loriot sagen, das überrascht. Also der Anspruch ist sicherlich sehr legitim aus meiner Sicht, aber wie realistisch ist das? Wenn ich mir gerade die Welt der Großunternehmen, die getriebenen CEOs, die vom Aktienmarkt getriebenen CEOs vor Augen führe, gestresste Mitarbeiter, Menschen in der inneren Kündigung, ganz abgesehen von den vielen Unwägbarkeiten, die uns begleiten, wie kann ich, was würden Sie sagen, wie kann ich dort den Weg zu diesem Schönen finden, beziehungsweise wie kann ich ihn gestalten?
Ja, also natürlich in dieser landläufigen Business-Denke, wo wir ständig auf irgendwelche KPIs starren und schauen müssen, dass wir die Quartalszahlen ins richtige Lot bringen, da scheint wenig Platz für Schönheit zu sein und da scheint sie doch eher so etwas zu sein wie ein Nice-to-have, aber ganz sicherlich nicht ein Must-be. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, gerade in der aktuellen Situation, in der sich viele Unternehmen befinden, stellt sich die Lage auch gleich wieder ganz anders dar. Wir alle kennen ja irgendwie den Spruch Culture eats strategy for breakfast und das trifft im Prinzip auch zu, was die Schönheit was die Schönheit betrifft. Denn wir haben in vielen Unternehmen das Problem, dass der Fachkräftemangel um sich greift, dass es schwierig wird, hochqualifizierte Mitarbeiter bei der Stange zu halten, wenn ich das mal so sagen darf, im Recruiting gute neue Leute zu finden. Wir merken in den Unternehmen zunehmend, dass alleine monetäre Reize oder auch Karriereperspektiven dort oft nicht ausreichen, sondern dass die Menschen, gerade auch die Gen Z, mit anderen Erwartungen in die Unternehmen kommt, dass sie auch so etwas wie Sinnstiftung erwarten oder zumindest das Unternehmen auch, und das ja mit gutem Grund, als einen Ort begreifen, an dem sich leben lässt, als einen Lebensraum. Mhm. Und wer möchte schon gerne an einem hässlichen Ort leben oder einem Ort leben, an dem es nicht schön zugeht? Und ich denke, da kommt die Schönheit ins Spiel. Sie betrifft eigentlich allem voran so etwas wie Organisationskulturentwicklung. Und ich denke, dass dort auch tatsächlich in den letzten Jahren, ich beobachte das zumindest, die Sensibilität für dieses Thema bei Führungskräften, bei Unternehmern, bei Eigentümern und Gründern ein Stückchen weiter zugenommen hat. Ganz einfach, weil man merkt, man muss etwas schaffen, das die Menschen im Unternehmen hält und die Bindung an die Mitarbeiter stärkt. Und da kann halt Schönheit eine ganz wichtige Rolle spielen, und zwar in doppelter Hinsicht, um das nochmal deutlich zu sagen. Man könnte es so formulieren, einerseits die Schönheit in der Umgebung, und das betrifft dann tatsächlich die Art und Weise, wie wir Geschäftsräume, Büros und dergleichen gestalten und einrichten. Zum anderen aber auch die Schönheit im Umgang miteinander. Denn auch das ist etwas, was das Prädikat Schönheit verdienen kann. Wenn wir auf eine gute Weise umgehen, eine gute Weise, die uns anspricht, wenn wir das Gefühl haben, so wie wir hier unsere Unternehmenskultur pflegen, ist es schön, da geht man gerne hin. Das ist etwas Sinnvolles. Auch darauf, denke ich, muss man Wert legen. Und beides, eben wenn man so will, die äußere Schönheit in der Umgebung und die Schönheit im Umgang miteinander, gehört letzten Endes zusammen.
Ja, sehr spannend. Ich habe am Sonntag im Radio HR1, witzigerweise, haben da ab und zu mal sehr, sehr spannende Gäste. Und zwar war da so eine Autorin auch, die hat über das Thema Wertschätzung gesprochen. Mhm. Wie wichtig Wertschätzung ist und was das für einen Unterschied machen kann. Passt ganz gut zum Thema Schönheit, oder?
Im Prinzip ja, wobei ich ein ausgewiesener Verächter des Wortes Wertschätzung bin. In der Tat. Ich weiß ja, worum es geht. Und das, worum es geht, das halte ich auch für richtig. Ich finde nur, das Wort ist unangemessen. Denn wenn wir mal dieses Wort in seiner Semantik uns auf der Zunge zergehen lassen, dann geht es dabei darum, dass andere meinen Wert schätzen. Ja, aber wer möchte schon gerne seinen Wert geschätzt bekommen? Ja, zumal, wenn man das Ganze ein wenig philosophisch angeht, was bei mir natürlich die Deformation professionell ist.
Kann man nicht vermeiden.
Ja, genau. Ich höre bei Wertschätzung halt, ja, dass jemand auf seinen Wert hin befragt wird, und dieser Wert bemisst sich, so zumindest in unserem philosophischen Verständnis, danach, inwiefern jemand in der Lage ist, meine eigenen Wünsche zu erfüllen, meine Bedürfnisse zu befriedigen oder meinen Interessen zu genügen. Was wir eigentlich bräuchten, dafür hat die deutsche Sprache ein wunderschönes Wort, ist Würdigung. Und ich glaube, Menschen wollen in der Tat gewürdigt werden. Und zwar nicht gewürdigt werden für die Leistung, die sie nach Maßgabe externer Kriterien erbringen, sondern als die Person, die sie einfach nun einmal sind. Und das ist wiederum etwas, was uns zum Thema Schönheit zurückführt. Denn was die Schönheit eben auszeichnet, ist, dass sie sich ja gerade unter Nutzbarkeitskriterien schlecht bemessen lässt. Schönheit ist etwas, das in sich genommen sinnvoll ist. Ganz einfach deswegen, weil es die Seele erfreut, weil es uns anspricht und, wie ich es mal in einem Titel eines meiner Bücher genannt habe, weil es unsere Seele nährt. Ja, das heißt, man kann Schönheit dementsprechend jetzt auch gar nicht quantifizieren, und vielleicht auch die Wirkung, die Schönheit auf Menschen auszuüben vermag, die kann in keiner Quartalsbilanz erscheinen. Aber sie ist etwas, das Menschen intrinsisch als etwas Sinnstiftendes erfahren. Und wenn wir halt die Schönheit so gesehen als einen wichtigen Faktor in unserer Unternehmenskultur etablieren können, dann begreifen wir vielleicht auch, dass es darauf ankommt, um schönen Umgang miteinander zu haben, Menschen eben nicht zu wertschätzen und immer nur nach ihrer Leistung für das Unternehmen zu bewerten, sondern in dem, was sie sind, vielleicht auch in dem, was gar nicht so viel mit den aktuellen Arbeitsabläufen zu tun hat, was aber für das Wohlergehen und, wie soll man das sagen, auch die Energie, die ein Unternehmen aufbringen muss, äußerst förderlich sein kann.
Sehr spannende Differenzierung, die Sie da machen. Ich würde mal Ihre Meinung teilen, ja, das ist ein Stück weit vielleicht auch mit der Deformation professionell zusammenhängen könnte, ne? Weil ich denke da eigentlich nur an sowas wie Danke sagen, ne? Oder Menschlichkeit zeigen im Unternehmen, ne? Also wenn ich mein Unternehmen beispielsweise sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, was für uns am allerwichtigsten ist, sind Resultate, und zwar Resultate für unsere Klienten. Dabei darf aber nie die Menschlichkeit und das Verständnis verloren gehen, denn ich habe auch reine Zahlen, Daten, Fakten orientierte Umfelder kennengelernt, und so richtig Spaß macht das nicht, ne? Und so richtig nachhaltig ist das auch nicht. Kann denn im Zusammenhang mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Schönheit dann ein Wettbewerbsvorteil sein? Und wie würde sich das niederschlagen?
Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Schönheit ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn wir eben Schönheit tatsächlich als etwas begreifen, was seinen Wert oder seine Würde in sich selbst trägt und nicht, ich sage mal, ökonomisch nutzbar gemacht oder verwertet werden kann im landläufigen Sinne dieses Wortes. Ich denke, das große Geheimnis, was Schönheit eben für die Welt der Unternehmen auch so wichtig macht, haben die antiken griechischen Philosophen sehr gut erkannt, wenn sie eben sagten, dass Schönheit dasjenige ist, was in den Seelen und Herzen der Menschen Begeisterung zu erwecken vermag. Und jetzt überlegen wir uns einfach, was brauchen wir denn in der Welt der Unternehmen? Wir brauchen Innovation, wir brauchen Energie, wir brauchen Dynamik. Wir müssen irgendetwas tun, auch um die Agonie, die ja bei vielen Mitarbeitenden weit verbreitet ist, wie uns der Gallup-Index jedes Jahr aufs Neue auf eine verstörende Weise vor Augen führt. Ja. Die Unternehmenskultur ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Ja? Gerade auch, um die Menschen wieder aus den Homeoffices zurückzubringen ins Büro. Und muss man irgendetwas machen, dass die Menschen es dort schön finden. Und ich denke, da kommt eben die Schönheit ins Spiel, wo auch erkennbar wird, das ist eben nicht nur ein nice to have, sondern das ist wirklich etwas, worauf Zeit, also Führungskräfte, die mit der Zeit gehen, Wert legen müssen und Acht geben müssen, dass sie eben begreifen, wir müssen die Menschen irgendwie ansprechen. Sie brauchen etwas Ansprechendes, das sie motiviert, das eben in ihnen vielleicht auch, die alten Griechen hätten gesagt, den Funken des Eros kitzelt. Ja, also diese Begeisterung, man macht etwas gerne. Ja, wenn man für etwas brennt, und man brennt in der Regel für etwas, was man schön findet, dann kommt man gerne zur Arbeit und dann ist auch die Energie da, die wir brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass man enorm viele Reibungsverluste, die hier und heute in sehr vielen Offices stattfinden, ein Stück weit dadurch bekämpfen könnte, oder bekämpfen ist vielleicht das falsche Wort, beheben könnte, dass man Wert darauf legt, eine Kultur des schönen Umgangs miteinander in einem schönen Ambiente zu erzeugen. Und das ist auch offen gestanden überhaupt gar kein Hexenwerk. Ja? Ich meine, wir reden ja im Prinzip von Selbstverständlichkeiten, die frühere Generationen auch noch absolut auf dem Schirm hatten. Ich meine, wenn man sich noch anschaut, wie auch Geschäftsräume, wie Fabrikhallen im 19. Jahrhundert gebaut wurde, da gibt es immer wieder auch irgendwelche Aspekte, die Schönheit installieren oder realisieren sollen. Wir haben uns aber irgendwann angewöhnt, sozusagen nur noch unsere Büroräume, nur noch unsere Organisationen nach Funktionalitätsgesichtspunkten einzurichten. Da geht es dann nur um Effizienz, Produktivität, Funktionalität, Rentabilität und dergleichen. Aber das, was die menschliche Seele nährt, haben wir völlig vergessen. Ja, wir haben unser Unternehmen gebaut wie Maschinenhallen, aber nicht wie Orte, an denen Menschen sich gerne aufhalten. Wer lebt schon gerne in der Maschine?
Ja, und ich meine, die Schönheit wird natürlich auch durch die menschliche Interaktion genährt, ne? Also Schönheit in der Interaktion mit einer Maschine ist etwas schwieriger herzustellen als zwischen Menschen. Zwei Sachen kommen mir direkt noch in den Sinn jetzt, Herr Dr. Quaich. Die erste ist, wir hatten ja eben auch über die Gen Z und so weiter gesprochen, ne? Und da hört man überhaupt so, ne, wie ziehe ich die Mitarbeiter an und neue Fachkräftemangel etc. pp. Auf der anderen Seite hört man ist auch immer wieder zu hören, dass das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, ne? Also jeder fragt irgendwie hier nach Why und Purpose, ne? Und ich sag mal so, ich bin da auch eher so ein bisschen down to earth, ne? Also meine Philosophie ist, jetzt arbeitet doch erstmal was, ja? Jetzt mach doch mal was, bevor du hier groß nach Why und so weiter rumfragst. Das kommt schon dann irgendwie, ja? Man kann ja auch einfach mal arbeiten und dann das Schöne sich entwickeln lassen. Also wie stehen Sie zu so etwas? Muss man da die Denke komplett ändern oder muss man da vielleicht einen Mittelweg finden? Wie ist da Ihre Position dazu?
Also mein Bild nicht nur des Arbeitslebens, sondern des menschlichen Lebens im Ganzen ist das Bild eines Gespräches oder wenn man so will, einer Konversation. Und ich glaube, die Kunst der Unternehmensführung besteht darin, mit den Mitarbeitern eine Konversation zu führen, beziehungsweise die Mitarbeiter, die Beschäftigten in so eine Konversation einzuladen, sie hineinzunehmen. Und dafür muss ich natürlich zunächst mal irgendwelche Anreize schaffen. Das wissen wir alle. Wir haben das traditionell halt in der Regel gemacht durch Karriereaussichten, monetäre Reize, Boni und dergleichen mehr. Und jetzt stellen wir fest, da muss vielleicht noch ein bisschen mehr dazu kommen, weil eben sich auch die Gemengelage oder auch die Mentalität der Menschen verändert hat. Kommt der Appetit beim Essen, wenn ich das so sagen darf. Ja, wenn erst einmal eine Unternehmenskultur geschaffen worden ist, in der die Menschen gerne arbeiten, dann schaffen die sich ja auch im Prinzip ihre Rahmenbedingungen selber. Es ist ja irgendwie, ich meine, so ein Unternehmen ist ja nichts Starres, ist eben keine Maschine, sondern vielleicht können wir darauf nochmal zu sprechen kommen, meine Idee eines zukünftigen prosperierenden Unternehmens, das eben auch das Humane ernst nimmt und dabei eben auch so etwas wie Schönheit zur Geltung bringt. Meine Idee ist vielmehr die eines blühenden Gartens als die einer gut geölten Maschine. Ja, also eines Ortes, wo sozusagen Interaktion des Lebens stattfindet, wo Menschen sowie Pflanzen sich gegenseitig in ihrem persönlichen individuellen Wachstum unterstützen. Das heißt, das wächst mit der Zeit. Ist ja unser Thema hier. Ja,
ja, absolut.
Das ist unser Thema. Und wir reden jetzt hier im Augenblick jetzt von dem menschlichen Wachstum, das aber unweigerlich auch eine ökonomische Prosperität nach sich ziehen muss, wenn es denn gut orchestriert und gut, ich sag mal, von einem begabten Unternehmensgärtner, Achtung, Metapher, quasi in seinem Wachstum unterstützt wird, nicht? Aber das ist eigentlich die Idee. Also klar, ich glaube, Arbeit kann etwas extrem Schönes sein, wenn sie so organisiert ist, dass sie in einer guten Interaktion stattfindet, was die Leute, glaube ich, nicht mögen. Und was wir auch alle wissen, ja, es ist irgendwie nicht wirklich sonderlich schön, den ganzen Tag an seinem Schreibtisch, an seinem Rechner zu sitzen und Aufgaben abzuarbeiten. Dann hat man am Ende vielleicht mal irgendwie so ein bisschen das Glücksmoment, okay, der E-Mail-Ordner ist leer, aber man hängt in den Seilen. Aber wenn man etwas gemeinsam macht, sich gegenseitig unterstützt, dann ist das einfach schön. Wie gesagt, ich glaube, der Appetit kommt einfach beim Essen. Und die Arbeitsmoral wird man nicht dadurch steigern, dass man immer nur äußere Anreize setzt, sondern dass man Räume schafft, in denen die Arbeit schlechterdings Freude macht, dass das Handeln Freude macht. Und ich glaube, danach sehen sich auch ganz viele Menschen. Sie wissen bloß nicht so recht, wie sie eigentlich dahin kommen können.
Ja, ganz genau. Also kann nur Engländer würde sein. Ein Chef von mir hat immer gesagt, I couldn't agree more. Ja, also das teils komplett meine Philosophie, wie ich auch mein Unternehmen aufgebaut habe. Wir sind ja 20 Köpfe und komplett virtuell organisiert. Da geht es nur über Vertrauen, Freiheit, Selbstverantwortung, Selbstorganisation. Und das Bild vom Gärtner finde ich deswegen schon mal stark, weil ein Gärtner, also jetzt in diesem Falle ja das Symbol oder die Metapher für den Leader. Ja. Der muss auch mal beschneiden, ja? Der muss auch mal einschränken, beschneiden, damit wieder das Ganze sich wieder als Ganzes entwickeln kann, ja? Weil ansonsten habe ich Wildwuchs und dann habe ich auch wieder keine zielgerichteten Organismus, sondern ja, eben etwas Wildes, was Anarchisches, und damit komme ich nicht zum Erfolg. Ich habe weitere Inspiration eben bekommen von dem, was Sie sagten. Und zwar, diese Themen sind ja jetzt mit Verlaub, also nicht neu. Ja, darüber reden wir ja schon 50 Jahre im Prinzip jetzt, ne? Also mindestens Motivation und
Aristoteles hatte das.
Na, sehen Sie mal. So, jetzt sehen wir natürlich gerade, je größer so ein Unternehmen wird und je abhängiger es wird von Prozessen, Strukturen, Systemen. Das geht gar nicht anders. Ja? Ich meine, es sind schon sehr Weltunternehmen in die Insolvenz gegangen, weil sie eben diesen Schritt einmal vom Unternehmer geführten und unternehmerabhängigen Unternehmen in den Konzern nicht geschafft haben. So, das heißt also, ich habe es per se und das weiß ich eben auch aus langer Konzernerfahrung, sehr oft mit Lippenbekenntnissen zu tun. Ja, es wird genau das im Prinzip propagiert, von dem Sie sprechen. In Realita sieht es dann schon etwas anders aus. Was kann man da tun? Wie kann man so etwas entgegenwirken? Worauf kommt es an? Was sind da die Stellhebel? Und vielleicht auch ganz besonders, weil sich ja unser Podcast sehr stark an Mittelständler und Late-Stage-Unternehmer richtet, was können die denn da konkret tun, um nicht in diese Falle zu laufen?
Ja, das ist nicht leicht zu sagen. Ich denke, diese Tendenz zur Konzernbildung ist etwas, was den Wirtschaften im Großen und Ganzen gar nicht gut tut. Denn tatsächlich dadurch werden anonyme Systeme geschaffen, die in der Tat sehr viel von dieser Maschinenmatrix an sich haben. Da geht es dann eben nur ums Funktionieren. Da geht es darum, quasi die Ressourcen immer effektiver zu einem gewünschten Output zu prozessieren, ob das jetzt Human Resources, Data Resources, Material Resources oder Financial Resources sind. Ja, man hat immer so das Bild, da geht es wirklich nur darum, diese riesige Maschine, die immer größer wird, am Laufen zu halten. Ja. Und man muss sich nicht wundern, dass die Leute aus der Kurve fliegen. Also ich glaube, ein gesundes Wirtschaften ist im mittelständischen, vor allen Dingen Unternehmen oder familiengeführten Unternehmen sehr viel einfacher und sehr viel leichter zu realisieren. Nur, dass wir dummerweise, aber das ist wieder ein anderes Thema, in der deutschen Politik genau auf diese Unternehmen in den letzten 20 Jahren viel zu wenig Rücksicht genommen haben. Aber
die das Rückgrat machen. Unserer Wirtschaft sind, ne?
Ja, das heißt es immer, apropos Lippenbekenntnisse, ne? Aber man hat im Prinzip
meine Konzerne. Blöderweise,
ja. Das schadet uns irgendwie, ja. Klar, aber auch die Lippenbekenntnisse sind natürlich, sind allenthalben und man hat immer so ein bisschen den Eindruck, das merke ich ja auch als Denkbegleiter in Unternehmen, wenn die Zeiten gut sind, dann leistet man sich halt auch mal irgendwie einen Philosophen, mit dem man über Unternehmenskulturentwicklung redet und dann ist man auch ganz offen dafür, dass man vielleicht mal sein Mindset ein Stück weit ändern müsste, dass ein Mindset-Shift ansteht und man halt ein Stückchen sich befreit von dieser rein mechanistischen Maschinenmatrix und warum nicht auch mal darüber nachdenkt, eine Unternehmenskultur nach dem Vorbild eines Gartens anzulegen. Genau. Aber wenn der Markt wieder schwieriger wird, dann sind diese Themen ganz schnell vergessen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist dumm. Und an dem Punkt kommt eben die Philosophie ins Spiel, deren einziges Instrument ja immer die Kraft des Argumentes oder des Denkens gewesen ist oder eine Weitung des Horizontes oder vielleicht immer ein Perspektivenwechsel. Und deswegen glaube ich ja, dass ich eigentlich eine ganz wichtige Arbeit mache, wenn ich in die Unternehmen reingehe, um eben Führungskräfte einmal darauf hinzuweisen, dass diese ganze Getriebenheit von Kennzahlen und Quartalszahlen letzten Endes zwar natürlich etwas sehr Verständliches ist, was auch die Eigentümer oder die Shareholder sich oft wünschen, aber auf die lange Sicht, ja, wenn man eine langfristige Perspektive an den Tag legt, letzten Endes doch kontraproduktiv ist. Denn wir dürfen nie vergessen, noch sind wir in einer Welt, in der Unternehmen auch Unternehmungen von Menschen sind. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir die Menschen mitnehmen. Denn wenn wir die Menschen abhängen, ist damit am Ende des Tages keinem geholfen. Und ob es wirklich möglich sein wird, durch vollautomatisierte Prozesse auch bei den sogenannten Wissensarbeitern in den Büros, die durch KI ersetzt werden, unsere Ökonomie am Laufen zu halten. Also das müssen wir erstmal sehen, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, da ist auch sehr viel Mythen- und Legendenbildung im Augenblick im Spiel. Aber ja, was kann man tun? Also ich glaube, um nochmal in dem Bild zu bleiben, vielen meiner Gesprächspartner in den Unternehmen leuchtet es zunächst mal ein, dass ich sage, wenn ihr eure Unternehmen immer nur so konstruiert wie Maschinen und ständig nur darauf auf seid, die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen zu steigern, müsst ihr euch nicht, wenn die Leute aus der Kurve fliegen. Das verstehen die. Aber dann sagen sie, aber wir sind getrieben, was wollen wir denn machen? Dann sage ich, ja, klar, wir können nicht ein Unternehmen von heute auf morgen in einen schönen, blühenden, prosperierenden Garten umbauen, wo neben der Obstplantage, die Wachstum produzieren muss, auch hübsche Blumen sind, wo die Menschen sich gerne mal auf die Parkbank setzen. Das geht alles nicht so einfach. Aber was man machen kann, ist schon hier und heute in den Unternehmen sozusagen, ich rede gerne Metaphern, kleine Schrebergärten anlegen. Was ich damit sagen will, ist kleine geschützte Räume, in denen die Menschen sich begegnen können, um tatsächlich so etwas wie Schönheit im Umgang zu erleben. Vielleicht sogar Räume, wo man Wert darauf legt, dass die auch in dem Äußeren einen ästhetischen Anspruch haben. Also geschützte Plattformen, in denen menschliche Begegnung stattfindet, in denen die Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen, wo sie gemeinsam kreativ sein können, wo sie Ideen miteinander entwickeln, für die sie sich begeistern können und die ihnen dann Freude macht, wieder zur Arbeit zu gehen. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, man könnte auch sagen Spielräume, also solche geschützten Räume, selbst wenn das nur einmal im halben Jahr stattfindet. Anstatt irgendwelchen dämlichen Weihnachtsfeiern kann man doch mal hingehen und sagen, lasst uns mal uns an einem Tag in unseren Abteilungen treffen und darüber nachdenken, wo stehen wir eigentlich, was ist eigentlich der Spirit unseres Unternehmens, wie wollen wir hier gerne arbeiten, was begeistert uns. Ich glaube, mit solchen ganz kleinen Stellschräubchen könnte man innerhalb der Maschine Räume schaffen, die erstens etwas wie die Erfahrung von Schönheit ermöglichen und zweitens eben Motivation, Begeisterung und Freude in den Beschäftigten entfachen.
Ja, auch wieder faszinierend, ne? Also wenn wir bei dem Strebergarten bleiben, könnte man tatsächlich, das könnte man auch sukzessive bauen, ne? Also dass man sagt, okay, ich habe hier eigentlich dieses Riesenmonster und jetzt löse ich mir so sukzessive meine Schrebergärten raus, ne? So, und die haben ihr eigenes Ökosystem. Die sind selbstverantwortlich. Die haben eine Freiheit zu entscheiden. Denen lässt man das auch. Vor allen Dingen ganz wichtig, die dürfen Fehler machen. Es ist super, super wichtig, Fehler machen zu dürfen und zu einer Fehlerkultur zu kommen. Thomas Watson, der Gründer von IBM, hat mal gesagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter ihre Fehlerrate verdoppeln. Ist natürlich, sage ich mal, auch, jetzt haben wir wieder symbolisch gemeint, aber was er meinte mit, je mehr Fehler sie machen, desto mehr lernen sie. Und gerade diese Sache finde ich jetzt wieder spannend, weil man dann auch, um im Schrebergartenbeispiel zu bleiben, könnte man zum Beispiel dann für die Schrebergärten, sag ich mal, eine gemeinsame Wasserstelle oder dort, wo man zum Beispiel Dünger holt, um wieder für den eigenen Strebergarten, also wieder da etwas zu haben. Ne? So, und dann trifft man sich sozusagen wie in so einem Forum, sind wir wieder vielleicht ein bisschen bei Ihrem Thema, der antiken Philosophie, wie im Forum und tauscht dann wieder aus. Aber wie machst du denn das da? Ah, ja gut, die Inspiration geht wieder auseinander und kümmert sich wieder um seinen Schrebergarten, indem man natürlich auch eine ganz andere Flexibilität und Dynamik wieder entwickeln kann, als Teil dieses riesigen Ozeandampfers. Oder spinne ich jetzt da zu viel?
Also ich freue mich, dass sozusagen meine Inspiration bei Ihnen bereits Wellen schlägt, ja. Weil ich denke genau in die gleiche Richtung. Und ich meine auch, dass das eben alles kein Hexenwerk sein dürfte, sowas in die Realität umzusetzen. Ich meine, jeder weiß das ja aus dem Büroalltag, dass oft die besten Ideen an der legendären Kaffeemaschine kommen, wo man dann halt steht und mal informell miteinander irgendwie so ein bisschen vor sich hin snackt und wo man eben gerade aus den normalen, sehr, sehr stark normierten Bahnen und Bezügen seines Denkens und seiner Arbeit ausbrechen kann. Und so etwas zu verstetigen und zu institutionalisieren, wie gesagt, das sind dann vielleicht für die Beschäftigten mal 3 Stunden im Quartal, die dafür draufgehen. Ja,
ja.
Unterm Strich, glaube ich, gut investierte Zeitkapital, wenn man das so sagen darf, weil eben Motivation, Freude, Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmen auf diese Weise enorm gesteigert werden können. Ja, ich meine, viele Unternehmen haben ja oder auch in den Konzernen haben das ja mit Startups probiert, dass sie halt irgendwelche kleinen Startups quasi einkaufen und im Prinzip wie solche externen, von außen kommenden Inseln in ihr Unternehmen zu implementieren versuchen. Man lässt die machen, die dürfen Fehler machen und man erhofft sich dadurch eben auch, wenn man so will, eine Art Frischzellenkur für einen manchmal doch sehr in den Administrationsmodus starken Großkonzern. Das funktioniert mit mäßigem Erfolg, wenn ich das richtig sehe. Was mir hier vorschwebt, ist was anderes. Es sind keine Leute, die von außen kommen. Man nimmt die gleichen Menschen, nur gibt man ihnen einen Raum, in dem eine andere Logik herrscht. Eben, wie gesagt, so die Spiellogik. Ja? Also ich denke jetzt nicht an den Tischkicker in der Kantine, das ist nicht der Punkt, aber eben einfach eine andere Mentalität. Wir müssen jetzt kein Ergebnis erzielen, wir müssen kein Output produzieren, wenn wir diese 3 Stunden mal zusammen, keine Ahnung, zusammen kochen oder zusammen einfach, das kann man ja auch alles orchestrieren und moderieren, da gibt es auch Leute, die das können, in eine ganz andere Form der Konversation eintreten, als wir das üblicherweise machen. Ich glaube, das sind, wie gesagt, in so einem großen Unternehmenskontext die kleinen Blüten, ja, um nochmal auf die Schönheit zu sprechen zu kommen, wo die Menschen das Gefühl haben, hey, hier kann etwas wachsen, hier ist etwas lebendig, hier pulsiert etwas, hier ist vielleicht so etwas wie der von mir schon genannte Eros im Spiel, der man aus seiner Agonie erwachen darf. Wenn das möglich ist, ich glaube, das lässt sich gar nicht in Gold aufwiegen. Denn gerade in der Zeit von heute, wie gesagt, wo Agonie, Lustlosigkeit und Motivationslosigkeit um sich greifen, braucht man mal irgendwie andere Herangehensweisen, um die Menschen aus dieser Schockstarre zu holen.
Bin ich voll bei Ihnen, wobei ich hier vielleicht sogar noch etwas hinzufügen würde. was ich aus, das darf man aus meiner Sicht nicht übersehen, denn ich habe das in der eigenen Erfahrung eben auch gesehen. Das ist alles gut und schön, wenn die Basics aber nicht stimmen, ja. Und ich sage ich mal, das Zusammenkochen, die Weihnachtsfeier, von der Sie eben gesprochen haben, den Tischkicker, wenn das sozusagen andere Defizienzen übertünchen soll oder kompensieren soll, dann funktioniert das nicht. Das bedeutet, ein Unternehmen sollte schon irgendwie an guten Produkten arbeiten. Es sollte an seine Profitabilität verteidigen. Es sollte in der Lage sein, harte Entscheidungen zu treffen. Ja, also den Garten wirklich auch zu trimmen, dafür zu sorgen, dass da überhaupt was wachsen kann. Ne? Denn das habe ich eben auch gesehen. Das hat dann nochmal den weitaus schlimmeren Effekt, dass die Leute dann sagen, wollen die uns hier veräppeln? Ja, also ja, wir machen hier einen auf Kochschule und uns läuft ein Kunde nach dem anderen weg. Woran liegt's wohl? Ja, oder bin ich da wieder irgendwie ein bisschen zu?
Nee, das ist ein total wichtiger Punkt und danke, dass Sie darauf ansprechen. Denn in der Tat, also ich habe es ja auch so ein bisschen schon angedeutet, jetzt auch nicht unbedingt der Fan vom Kicker in der Kantine und irgend solchen Firlefanz. Ja, ich meine, da ist auch in dieser ganzen New Work Bewegung einfach auch viel, ich sage mal, wirklich viel dummes Zeug gemacht worden, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich versuche das dann gleich zu erklären.
Sie sind ja Philosoph, deswegen dürfen Sie ja philosophisch klingen.
Weil der Geist bei dem fehlt. Ja? Das ist dann einfach...
Der Geist,
ja. Das ist irgendwas Geistloses. Und ich glaube, das Wort Geist gehört hier hin, weil man könnte auch sagen, Schönheit ist nur da, wo Geist sichtbar wird. Und wenn Geist sichtbar wird, kann man daran auch etwas verstehen. Das heißt, ein Unternehmen, das jetzt einfach irgendwie solche kosmetischen Korrekturen vornimmt und da irgendwie seine Wände rosa streicht und einen Tischkicker aufstellt, das ist es nicht, wenn der Geist nicht stimmt. Wenn aber der Geist stimmt, dann kann auch die Begeisterung entstehen. Und wenn ich halt von meinen kleinen Schrebergärten rede und wir auch in dieser Metapher uns weiter bewegen, dann würde ich sagen, der Dünger, den fähige Führungskräfte brauchen, um dann sowohl im normalen Alltag als auch in ihren kleinen Schrebergärten etwas Konstruktives und Produktives zu Werke zu bringen, ist letzten Endes der Geist. Denn es ist der Geist, der begeistert. Und da sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe auch für Führung in künftigen Unternehmen, dass man sich dessen bewusst wird, ja, was ist eigentlich der Spirit unseres Unternehmens? Und der Spirit des Unternehmens, der macht sich natürlich fest an Visionen, der macht sich fest an Werten, der macht sich einfach fest an dem, wie man eine Unternehmenskultur organisiert. Und wenn dieser Spirit da ist, wenn man den kennt und wenn man ihn ins Werk setzt, dann ist es eben möglich, eine Schönheit zu erzeugen, die mehr ist als irgendwelche ästhetische Firlefanz, sondern etwas, das wirklich Menschen begeistert. Denn es gibt ja, und das kennen Sie sicherlich auch, jede Menge Leute und Coaches, die da draußen auf dem Markt rumlaufen, die sich irgendwie als Begeisterungscoaches andienen und so weiter.
Genau, ganz genau.
Und die sagen, also Freunde, ich weiß genau, wir müssen hier einfach mal irgendwie ein tolles Event machen, dann klatschen wir alle in die Hände, dann liegen wir uns alle im Arm und dann sind wir alle
genau.
Super, ja? Genau. Aber das ist keine wirkliche Begeisterung, weil das ist ein artifizielles Kunstprodukt. Da wird ein Gefühl erzeugt. Ja, das fühlt sich so an wie Begeisterung. Oh ja, toll, wir sind jetzt alle am Ball. Aber das ist kein Geist, der da weht, sondern es ist einfach eine Masche, die gemacht wird. Und jetzt passiert was Spannendes. Ja, das können Sie genau beobachten. Das ist auch in der Politik. In dem Augenblick, wo die Leute begreifen, dass ihnen hier sozusagen etwas inszeniert worden ist, dass sie artifiziell begeistert worden sind, dann sind sie nicht mehr begeistert, sondern dann sind sie entgeistert.
Entgeistert.
Ja, und wenn erstmal jemand entgeistert ist, dann haben sie den für alle Zeiten verloren, den kriegen sie nicht mehr zurück. Ja, deswegen warne ich ja vor diesen falschen Begeisterern, ja, vor diesen gute Laune Coaches, die dann in die Unternehmen kommen und irgendwie so eine piep piep piep, wir haben uns alle lieb Atmosphäre darin erzeugen wollen. Ja, das ist geistlos, ja. Der Geist bedeutet schon, wir haben ja auch eine Idee. Ja, diese Idee kommt oft vom Gründer, deswegen sind eben auch Gründer, gerade auch in familiengeführten Unternehmen, so wichtig. Oder sie kommen von einem Chef, der wirklich eine Idee hat, eine Vision hat, die auch vermitteln kann. Und genau dieser Geist, es klingt jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen strange, aber dieser Geist, den würde ich gerne in meinen Schrebergärten sehen. Den würde ich gerne sehen in solchen Spielräumen, in denen man indem man den Geist kultiviert. Ich meine, wir wissen das eigentlich alle noch irgendwo in unserem Hinterkopf aus der Tradition unserer Kultur. Sonntags geht man in die Kirche. Warum geht man in die Kirche? Weil man dort dem Geist begegnet. Ja, da hat man nichts von. Aber wenn es gut gegangen ist, was leider selten passiert, sage ich ganz ehrlich, dann kommt man erbaut wieder aus dieser Veranstaltung raus. Und solche Räume der Erbauung, wo man das Gefühl hat, hey, es ist so eine geile Firma, bei der ich hier bin. Ja, es läuft vielleicht nicht alles gut. Ja, das wissen wir. Aber das ist irgendwie, es ist gut hier zu sein. Das hat irgendwie Sinn. Und das muss nicht heißen, dass man irgendwie moralisch super integer ist, sondern es heißt einfach, dass Tour gibt, die in sich stimmig ist, die in sich schön ist, die in sich harmonisch ist. Das ist die große Idee. Und wenn man das spürbar und fühlbar machen kann, in solchen Schrebergärten, Veranstaltungen, ja, ich glaube, dann hat man wirklich was gewonnen für die gesamte Unternehmenskultur. Und dann kriegt man auch Resilienz in schwierigen Zeiten. Denn das hat sich ja auch gezeigt, während Covid zum Beispiel, die Unternehmen, die doch eine ganz gute Unternehmenskultur hatten, wo die Menschen sich in die Augen geschaut haben, gesagt haben, hey, wir halten hier durch, wir sind sogar bereit, irgendwie nur noch die Hälfte unseres Einkommens zu bekommen, wenn wir den Laden am Laufen halten, die konnten dann auch durch so eine Krise durchnavigieren. Aber wenn man natürlich irgendwie eine Firma hat, wo jeder nur sieht, dass er seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringt, da fällt der Laden sofort auseinander, wenn der erste Sturm aufzieht.
Das ist genau so. Was Sie gerade vorgetragen haben, hat mich sofort an das Thema Authentizität erinnert. Bin ich als Unternehmen, bin ich als Führungskraft, bin ich als Leader, als Mensch authentisch in meiner Rolle, in dem, was ich dort tue? Ich habe auch mal vor vielen, wann habe ich das? Was ist das? Entweder ein Post habe ich da geschrieben. Nee, ich glaube, ein Podcast-Sendung war das über, ich habe das genannt, Fake Leadership. Fake Leadership, ja. Es gibt's nämlich, ne? Also Leute, die so etwas inszenieren, wie sie gerade sagen. Oder beispielsweise Leute, die so etwas wie partizipativen Führungsstil vorgaukeln. Dann aber am Ende trotzdem alles so gemacht wird, wie sie das wollen. Ja? Und da kommen sie nämlich wirklich von einer vielleicht kurzfristigen Begeisterung ganz, ganz schnell in die Entgeisterung. Und dann haben sie eigentlich nur noch die um sich herum, die entweder Ja-Sager sind, die das sowieso so machen, weil das ihre Überlebensstrategie ist. Oder sie haben die sind eigentlich auch innerlich gekündigt, die Ja-Sager, muss man auch sagen. Oder sie haben die innerlich gekündigten, die sich in einer gewissen Abhängigkeitssituation wähnen. Ja, weil die meisten wähnen sich ja in der Abhängigkeitssituation. Die ist ja nicht real. Denn ja. die meisten Leute haben ja Alternativen. Sie denken nur, sie hätten keine. Ne? Also das fand ich jetzt auch wieder sehr, sehr spannend. Also sofort kam mir das Thema Authentizität. Ja. Weil wenn ich authentisch bin, wenn ich bin, dann werde ich auch keine Probleme haben in der Regel, ja, dass mir der Laden eventuell auseinanderfällt. Sie wollten gerade, Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade nochmal in das Thema Authentizität einsteigen, weil es mir erlaubt, nochmal die Brücke zur Schönheit zu bauen. Ja. Nochmal zu den antiken Griechen. Die haben im Prinzip Schönheit so definiert, dass sie sagen, das Schöne ist das, was vollkommen mit sich selbst übereinstimmt. Und wenn man so will, ganz das ist, was es ist. Also man hat es im Prinzip vom Sein her interpretiert. Deswegen zum Beispiel sind alle griechischen Götter schön, weil die Götter sind im Griechentum eben nicht dadurch definiert, dass sie besonders viel Macht haben, die haben überhaupt nicht viel Macht, ja, sondern diese Götter sind dadurch definiert, dass sie zu 100% das sind, was sie sind und auch sein können. Also wenn man so will, voll entfaltetes Potenzial, die sind einfach nur, was sie sind und deswegen müssen sie sich auch nicht mehr ändern. Ja? Deswegen sind sie auch ewig und unsterblich. Und deswegen sind sie schön. Ja, ein Leader, eine Führungskraft, die wirklich authentisch ist, ist so gesehen schön, ja, weil sie ist mit sich selber im Einklang und sie genügt sich selbst. Jetzt kommt aber ein Punkt dazu. Das bedeutet nicht, dass sie ein stark entwickeltes Ego hat, sondern das bedeutet, dass diese Führungskraft sich selber auch, wenn man so will, in den Dienst des Geistes dieses Unternehmens stellt und diesen Geist verkörpert. Und zwar auf eine authentische Weise. Ich glaube, das macht den Unterschied zwischen einer wirklich kompetenten Führungskraft und einer Pseudo-Führungskraft, die dann am Ende nämlich doch, also die Pseudo-Führungskraft, doch wieder nur ihre eigene Agenda reitet. Genau. Und nicht als Agent eben dieses Unternehmensspirits. Ich nenne den jetzt einfach mal so, weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass es so etwas gibt oder jedenfalls geben müsste. Es gibt auch total geistlose Unternehmen, und da sind wir wieder bei den Konzernen, bei denen der Geist ist sehr viel schwerer zu wehen. Aber wie dem auch sei, ich glaube, diese Authentizität, diese Echtheit, eben wo kein Fake ist, wo nichts vorgespielt wird, die verschafft dann auch sowas wie Authentizität, wie Autorität, meine ich, wie Glaubwürdigkeit.
Ja.
Da sagt man, ja, das dieser Person vertraue ich. Und das ist das A und O. Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Büchlein gemacht, das darf ich vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen.
Sehr gerne.
Das heißt, klarer Geist und fester Schritt, The Donkey School of Leadership. Da habe ich mal den Spaß gemacht, die wichtigsten Qualitäten einer Führungskraft zu entwickeln, indem ich Geschichten von Eseln erzählt habe. Das klingt jetzt irgendwie total strange, ja? Wie der Esel als Symbol der Führungskraft, genau der Esel als Symbol der Führungskraft, weil Esel nämlich die angenehme Eigenschaft da, total authentisch zu sein. Ja, manchmal legt man denen das als irgendwie Sturheit oder so eine störrische Gesinnung aus. Aber die haben eine unglaublich hohe Intuition und im Prinzip, was immer sie tun es eben ganz mit dem, was sie sind. Das ist übrigens der Grund dafür, deswegen bin ich darauf gekommen, warum in der Wüste bei den Karawanen vor den 100 Kamelen immer ein Esel geht. Weil der Esel perfekt zu führen vermag, einfach nur aus seiner unglaublichen, hundertprozentigen Authentizität heraus. Also von daher vielleicht an alle Führungskräfte, die heute zuhören, nicht der Löwe ist das Vorbild, sondern man glaubt es kaum, der Esel.
Na, da gehört ja Größe dazu, wenn man sagt, Mensch, ich bin zwar ein Esel, aber trotzdem ein toller Leader. Ne? Da muss man mit seinem Ego schon sehr eng befreundet sein, würde ich mal sagen.
Ja, aber manchmal braucht es ja einen kleinen Challenge, um mal die Dinge mit anderen Augen zu sehen.
Absolut. Absolut. Das war das, was mir in den Kopf kam. Ich würde vielleicht ergänzen wollen an der Stelle, ein starkes Ego darf ich schon haben. Es muss aber mein Freund sein. Ja, mein Ego darf mir nicht im Wege stehen bei meinen Aktivitäten. Es darf weder irgendwelche Kompensationen oder versuchen, Lücken zu füllen auf Kosten anderer, noch darf es mich selber blockieren in meiner Schönheit, sage ich jetzt einfach mal, weil ich ansonsten so nicht weiterkomme. Ich denke auch, gerade das, was Sie jetzt gesagt haben, im Sinne von diesem Geist zu wecken, das kann bei Mittelständlern ist, glaube ich, auch einfacher, weil da schon sehr, sehr viel davon vorhanden ist in der Regel. Ja. Im Konzernumfeld vielleicht eher in so Ventures, ne? Also wenn ich in eine neue Richtung gehe und brauche da den Intrapreneur, der einerseits sehr, sehr gut das Relais bilden kann zwischen der Konzernwelt und dem neuen Weg, und dort entsprechend, sage ich mal, in einer eigenen Unit agieren kann. Wie sehen Sie das?
Ja, also das scheint mir auch so zu sein. Ja. Wenn man quasi, ich sag mal, der Intrapreneur, von dem Sie sprechen, der erinnert mich im Prinzip dann doch wieder an den Entrepreneur, so wie er in unserer europäischen Geschichte erstmals in Erscheinung getreten ist. Ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt und bin ein bisschen der Wortgeschichte Entrepreneur nachgegangen.
Ja, ja. Das kommt
in der Tat von dem lateinischen Wort Interprendere. Im Italienischen ist das dann auch dementsprechend der Imprenditore.
Ja.
Und dieses Wort kommt aus der Zeit des Seehandels, des Fernhandels, aus der Renaissance, und meint eben jemanden, der etwas dazwischen nimmt, ja, Interprendere. Was nimmt er dazwischen? Er nimmt im Prinzip Investmentkapital dazwischen. Das ist die Zeit, in der auch die Banken aufkommen. Dieses Investmentkapital braucht er, um ein Schiff zu kaufen. Mit dem Schiff sticht er in See, er fährt an fremde Ufer und kommt quasi mit einem reich beladenen Schiff zurück. Das ist so die Idee des Unternehmertums, wie es in der Renaissance sich für die Neuzeit prägend ausgebildet hat. Und das fällt mir deswegen ein, weil dieser alte Imprenditor oder Entrepreneur, der wird im Englischen dann auch als der Venturer bezeichnet. Im Prinzip auch als der Abenteurer, als der Visionär. Ja? Einer, der einen Pakt auf die Zukunft schließt, der hat eine Idee, eine Vision, wo er hin will, und er bricht auf in ein ungewisses Land und kommt dann eben aus der Zukunft wieder zurück in die Gegenwart, und wenn es gut gegangen ist, mit reich beladenen Schiffen. Das ist dieses Visionäre. Es gibt ein Buch, das mich mal sehr beeindruckt hat, von einem US-amerikanischen Unternehmensberater, der heißt, wie heißt der Vorname? Assis heißt er jedenfalls mit Nachnamen.
Assis,
ja. Das heißt The Life Cycles of Companies, glaube ich, oder irgendwie sowas. Es geht um Life Cycles. Mhm. Und er hat die Theorie, dass am Anfang eines jeden Unternehmens immer erstmal ein Visionär steht. Und dieser Visionär, der ist begeistert. Und zwar begeistert von einer Idee. Und er nimmt seine Leute mit, weil die seine Begeisterung teilen. Steve Jobs oder irgendwie so, so ein Kaliber. Ja, aber man kann auch in der deutschen Firmengeschichte entsprechende.
Natürlich.
Ja. Und im Laufe der Zeit tritt aber dann, wenn erstmal sozusagen die Reise begonnen ist und das Schiff fährt, treten andere an diese Stelle. Und der Lifecycle des Unternehmens endet im Prinzip damit, dass der Administrator, also die reine Verwaltung und Administration, den Visionär verdrängt hat. Das ist die Dynamik, die man in allen Konzernen beobachten kann. Und ich glaube, die deutsche Wirtschaft schwächelt deswegen im Augenblick, weil eben wir wahnsinnig viele Administratoren und nur sehr, sehr wenig Visionäre haben. Aber wenn man eben, wie Sie sagen, jetzt mal ein neues Projekt startet, ja, ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, das, was man eben auch in den Startups beobachten kann, wo wieder Visionäre, die begeistert sind, ja, und die in der Lage sind, diesen Geist auch zu teilen, in Erscheinung treten. Da ist plötzlich wieder der Spirit, ja, da weht irgendwie etwas, da kommt dann der Geist, der in die Segel von meinem Segelschiff, von meinem Unternehmensschiff bläst und mich nach vorne bringt. Aber dafür brauche ich Menschen, die eben selber begeistert sind und die andere zu begeistern vermögen und die nicht nur von ihrem eigenen Ego und ihren Karriereaussichten begeistert sind, sondern wirklich eine Idee haben, die sie auch anderen vermitteln können. Das, die Chance haben wir immer. Aber auch dafür braucht es irgendwo Räume, wo diese Visionäre quasi sich zeigen dürfen. Ja, ja. Und da sind wir bei dem Thema von vorhin.
Da sind wir bei dem Thema von vorhin und irgendwo beißt sich da die Katze letztendlich in den Schwanz, ne? Weil die Konzernregel ist nicht so, dass der größte Visionär nach oben kommt. Ja? Die Konzernregel geht so, dass der größte Administrator und der geschickteste Politiker, sage ich jetzt mal so ein bisschen politisch inkorrekt, den Weg an die ganz nach ganz oben hin schafft. Und da sind wir genau bei dem Thema, was Sie sagen, ne? Es fehlt an Vision, denn Administration ist wichtig, Bürokratie ist wichtig, wenn sie vernünftig geht ja nicht ohne. Aber sie begeistert nicht, ne? Exakt. Visionen begeistern, ja, oder sind.
Bestickt sie sogar die potenzielle Begeisterung.
Ja, ne? Und ich weiß, also ich glaube tatsächlich, dass man also die das Ansinnen ist sehr berechtigt und sogar überlebenswichtig in verschiedensten Kontexten. Ich glaube, man muss es nur realistisch angehen. Also man muss es dort, man muss es umsetzbar machen auch, ne? Und man wird jetzt irgendwie ein Großkonzern da nicht auf einmal schön machen, um im Bild zu bleiben. Aber man kann vereinzelte Inseln schaffen, Schrebergärten, wie Sie sagen, um dann, sage ich mal, vielleicht auch im positiven Sinne kontaminierend die Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln.
Ja, kontaminierend oder ich würde eher sagen inkubierend. Aber das ist genau das, was dran ist. Das gilt übrigens für die Gesellschaft im Ganzen, weil wir haben ja diese große Agonie, von der wir gesprochen haben, nicht nur den Unternehmen, wir haben die ja gesamtgesellschaftlich, wo sie dann auch teilweise im politischen gefährliche Blüten treibt, nicht auch da. Also ich meine, das klingt vielleicht alles ein bisschen idealistisch, was ich so sage, aber das ist ja auch das Vorrecht des Philosophen, dass er vielleicht nicht nur idealistisch sein darf, sondern manchmal auch idealistisch sein muss, weil wir halt am Ideal Maß nehmen. Aber ich sag mal so, diese Kraft des Geistes, über die wird so wenig geredet, weil wir eigentlich auch gar keine Sprache mehr in unserer Gesellschaft dafür haben. Das hat damit zu tun, dass wir eben auch das Religiöse aus unserer Welt weitgehend verbannt haben, ja, aus sehr verständlichen und sehr berechtigten Gründen. Aber irgendwie fehlt uns eben gesamtgesellschaftlich auch so eine Quelle der Begeisterung. Und weil ich das eben auch in der gesamten Gesellschaft beobachte, habe ich halt mit einigen Mitstreitern diese neue platonische Akademie gegründet, nach dem Vorbild des alten Platon 387 vor Christus in Athen, ein Garten vor den Toren der Stadt, wo er halt ganz unterschiedliche Menschen um sich versammelt hat, die alle versucht haben, irgendwie den Geist dieser alten griechischen Kultur zur Sprache zu bringen, ja, dafür Ausdrucksform zu finden, um auf diese Weise Begeisterung in eine Welt hinauszustrahlen. Was Ähnliches passierte dann nochmal in der Renaissance, als die zweite platonische Akademie von Basilio Ficino in Florenz gegründet wurde. Ich hatte den Eindruck, sowas brauchen wir auch wieder. Das ist natürlich eine wahnsinnige Idee, ja. Ein kleiner Kreis von Menschen, der glaubt, den Geist in die Welt zurücktragen zu können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, hey, irgendeiner muss ja mal anfangen. Und eines ist sicher, das zeigt eben die Geschichte. Gerade die Renaissance ist ein gutes Beispiel. Wenn es tatsächlich gelingt, ja, Menschen für eine Idee zu begeistern oder so eben eine Vision davon zu haben, hey, so wollen wir leben, dann kann sich tatsächlich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel ändern. Denken Sie einfach an die Renaissance. Ja? Bis dato, 500 Jahre lang, malt man Madonna auf Goldgrund und dann kommt Botticelli und malt die Geburt der Venus. Also unsere Welt. Ja? Warum soll sowas nicht wieder passieren? Aber wir brauchen irgendwie wieder diese Dimension des Geistes in den Unternehmen, in der Gesellschaft, davon bin ich tatsächlich zutiefst überzeugt. Das ist ein bisschen auch meine Mission, damit in die Unternehmen zu gehen und eben auch in die Gesellschaft zu wirken.
Finde ich ein hehres Ziel, weil es letztendlich um Disruption geht.
Exakt, es geht um echte Disruption, ja, und zwar um eine mentale Disruption. Ja, wir reden über technische Disruption, aber kein Mensch redet über Mental Disruption.
There you go.
Ich glaube, die brauchen wir im Übrigen auch, um mit den Herausforderungen von AI umgehen zu können, aber das wäre nochmal ein anderer Podcast.
Auch andere sehr, sehr stark uns belastende Themen, ja, Klimawandel etc., wir brauchen eine Mental Disruption, bin ich total bei Ihnen, und es muss wieder mehr Visionäre geben, ja, wir werden den Anforderungen durch Administration nicht gerecht werden können. Das ist meine feste Überzeugung. Aber meine Interessefrage, weil ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Philosoph, hat Platon denn an etwas Übermenschliches geglaubt? Also, oder die alten griechischen Philosophen, haben die so etwas in Betracht gezogen? Weil, als sie das eben ansprachen mit der Religion, sie sagten, sei aus berechtigten Gründen auch verbannt worden. Ich persönlich bin jetzt auch kein praktizierender religiöser Mensch. Auf der anderen Seite spüre ich auch, oder glaube zu spüren, dass der Menschheit irgendetwas Übermenschliches abhanden gekommen ist über die letzten Jahrzehnte, auch in unseren gesellschaftlichen Strukturen, im Merkantilismus, im Hedonismus teilweise. Und ich frage mich manchmal, gerade bei Leuten, die materialistisch sehr, sehr erfolgreich sind, und es sei ihnen wirklich gegönnt, weil wenn man etwas Gutes macht und daraus auch materialistisch profitiert, dann ist das an und für sich vollkommen okay für mich jetzt persönlich. Nur dann frage ich mich manchmal, woran glauben die denn noch? Also wo ist denn jetzt das Höhere? Und wo sind wir wieder beim wahren, guten, schönen für meine Begriffe? Wie sehen Sie das als Philosoph? Also die erste Frage war, jetzt habe ich ein bisschen so weggequatscht irgendwie, aber die erste Frage war ja eigentlich, haben diese Philosophen, weil ich es tatsächlich nicht weiß, wie Platon, so etwas mit in Betracht gezogen, akzeptiert, vielleicht auch propagiert, ich weiß es nicht, oder
Haben Sie definitiv, und das ist auch eine sehr interessante Frage, weil wir da direkt bei unserem Thema Mental Disruption bleiben können. Ja? Was man nämlich verstehen muss, ist, dass die Form von Religion, die wir in der antiken griechischen Welt finden und eben auch entsprechend bei den Philosophen, eine ganz andere Art von Religion ist als das, was wir landläufig mit diesem Begriff verbinden. Ja? Ich versuche es kurz zu machen, ja? Aber das ist ein Thema, das mich selber im Augenblick auch sehr beschäftigt, weil ich glaube, der alte Heidegger hatte recht, als er 1966 in einem legendären Spiegel-Interview sagte, nur noch ein Gott kann uns retten. Aber man muss verstehen, inwiefern er recht hatte.
Sehr interessant.
Das lateinische Wort Religio, ne, kommt von dem Verbum religare, rückbinden. Das heißt, die Religio ist eigentlich die Rückbindung, und zwar die Rückbindung an etwas, das in irgendeiner Weise größer ist als wir und das deswegen und das dadurch ausgezeichnet ist, dass es uns, sagen wir mal, eine Perspektive für Sinnhaftigkeit gibt. Ja, in den Religionen findet diese Religio üblicherweise an das statt, was man von alters her Götter oder Gottheiten nennt. Und der Theologe Paul Tillich, der hat mal eine sehr schöne Definition dessen präsentiert, was wir als Gott bezeichnen, nämlich er sagt, das ist das, was uns unbedingt angeht. Und zwar geht es uns unbedingt an, weil wir uns angesichts seiner eben der Sinnhaftigkeit unseres und der Welt sein gewiss sein können. Jetzt ist aber die Frage, woran binden sich Menschen zurück, um Sinn zu erfahren? In unserer christlich geprägten Tradition ist das an einem Gott, der vor allen Dingen durch seine Macht definiert ist. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sagt man in der Kirche. Ja. Das ist ein Machtgott. Und ich glaube, diese Machtreligion, die ist für die heutige Welt eigentlich nicht mehr funktional. Vor allen Dingen deswegen, weil in dem Augenblick, wo sie säkularisiert worden ist, ein Menschentum hervorgebracht hat, das nun seinerseits sich an die Stelle dieses allmächtigen Gottes setzen möchte, mithilfe ihrer Technik. Und Sie kennen bestimmt von Yuval Noah Harari dieses Buch Homo Deus. Er rechnet ja hoch, wohin auch die ganze technologische Entwicklung geht, zum Homo Deus, also zum sich selbst vergottenden Menschen, der nun an die Stelle des allmächtigen Schöpfers treten möchte. Die Griechen haben sich nicht an einen mächtigen Gott zurückgebunden, sondern an eine Vielzahl von Göttern, die vor allen Dingen definiert waren, na, durch was? Durch ihre Schönheit. Dadurch, dass die einfach nur sind. Sie haben sich an das Sein dieser Welt zurückgebunden. Und das Sein dieser Welt nannten sie Kosmos. die schöne Ordnung. Die Welt war im Verständnis der Griechen in Ordnung. Die Natur war als solche etwas Heiliges. Und ich glaube, davon können wir heute viel lernen, weil es gibt, glaube ich, keinen Weg zurück irgendwie zu einer machtförmigen Religion, auch wenn es in Amerika gerade wieder so ein Rollback gibt, aber das sind alles Untergangssymptome. Nein, wenn es irgendwie mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft vorangehen sollte, tun wir, glaube ich, gut daran, noch einmal in die Welt der alten Griechen zu schauen, in diese Ursprungswelt, aus der ja auch unsere Demokratie und alles hervorgegangen ist, und zu begreifen, es gibt eine Form von Religiosität, die Sinn erschließen kann, indem wir einfach uns ja rückbinden an das Sein dieser Welt. Das ist so ein bisschen meine Vision. Und ich glaube, aus dieser Quelle kann uns tatsächlich Kraft und Begeisterung zufließen, die wir halt so dringend brauchen, um aus dieser vermaledeiten Agonie der Gegenwart rauszufinden.
Mir kommt sofort das Wort als die Religare, also das ist der große Etymologe, wie ich feststellen darf, jetzt in den letzten 55 Minuten, das Religare, das Zurückbinden. Mir kam sofort der Begriff der Wurzel in den Kopf, ja. Wo ist meine Wurzel? Und damit zusammenhängen natürlich auch, wie entkomme ich der Entwurzelung? Wie finde ich meine Wurzel wieder? Ja, wie finde ich den Weg zurück zu meiner Wurzel? Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ansonsten ist, glaube ich, Sinnhaftigkeit und Schönheit sehr, sehr eigentlich unmöglich zu erlangen. Ich hätte noch zwei abschließende Fragen, Herr Dr. Quarch, nach diesem wirklich inspirierenden. So muss man einen Tag starten. Ja, dann gehört einem der Tag. Also so empfinde ich das so. Ja, so sollte das sein. Dann hat man irgendwie Lust, was zu machen, wenn man sich einfach mal so toll unterhalten darf. Die erste war: Was verlieren denn Unternehmen, wenn sie nicht verstehen, dass Schönheit wichtig ist, wenn man Schönheit ignoriert? Frage Nummer eins, was verlieren die, wenn man Schönheit ignoriert? Und zweitens, drei praktische Tipps für Unternehmer und Manager, um direkt was zu tun, bisschen so im Sinne von Quick Wins, ohne jetzt die Langfristigkeit der Unternehmung ignorieren zu wollen, damit man jetzt was für die Schönheit des eigenen Unternehmens tun kann.
Also wenn ich das, was Unternehmen verlieren, so sie eben Schönheit ignorieren, auf einen einzigen Begriff zusammendampfen, da würde ich sagen Lebendigkeit. Sie verlieren Lebendigkeit, sie erstarren, sie mutieren zu Toträumen. Und sie schaffen um sich herum Toträume. Und das kann zwar in den Quartalszahlen gut aussehen, aber was da generiert wird, ist im Prinzip auch wieder tot. Aber uns geht die Lebendigkeit verloren. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen, was wir alle nicht wünschen können. Die Quick Wins. Also, mein Vorschlag ist tatsächlich, mal darüber nachzudenken, wie man, das ist gerade natürlich auch in kleineren und mittelständischen Betrieben einfacher, wie man so etwas wie Firmen-Events mal anders gestalten kann. Ja, dass man eben nicht einfach nur zusammen grillt und irgendwie eine Bierflasche im Mund hat, sondern dass man zum Anlass nimmt, wenigstens eine Stunde lang zu sagen, so, und jetzt lasst uns doch mal über uns reden. Was ist es eigentlich, was uns ausmacht? Was ist der Spirit unseres Unternehmens? Danach kann man fahnden, danach kann man suchen und da kann man auch seine Mitarbeiter mit. Davon abgesehen, zweiter Tipp, das ist etwas, womit ich selber eben auch in meiner Arbeit mit Unternehmen gute Erfahrung gemacht habe, gerade auf der Führungsebene sich eben wirklich auch mal Zeit nehmen, wenn man so will, über diesen Geist des Unternehmens nachzudenken. Sich vielleicht einmal die Mühe machen, ein paar Gedanken dazu aufzuschreiben, Farben dafür zu finden, Bilder dafür zu finden. Aber wissen Sie, das ist das Gravitationszentrum. Das ist wie das Sonnensystem, das den Laden von innen zusammenhält. Wenn dieses Gravitationszentrum fehlt, dann fliegt Ihnen alles irgendwann auseinander. Und wie das Sonnensystem, die Sonne in der Mitte, also dieser Unternehmensspirit, ja, der gibt die Richtung, der erleuchtet, der hilft. Also wirklich sich einfach mal die Zeit nehmen und darauf zu besinnen, warum sind wir eigentlich hier? Was ist der Spirit unseres Unternehmens? Das ist eine ganz einfache Frage. Ich weiß, für die haben wir oft keine Sprache mehr. Das kann man üben, da kann man sich auch Hilfe holen, aber das halte ich für ganz wichtig. Und wie gesagt, das Zweite, und ich lasse es bei diesen zwei Dingen, solche Zeiten und Räume definieren, vielleicht auch schon bestehende Formate nutzen, um sie mal mit anderem Inhalt zu füllen, dass es wieder etwas geistvoller und geistreicher in den Unternehmen zugeht.
Perfekt. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diese Stunde. Wie gesagt, ich bin komplett selber begeistert jetzt. Und das war wie so eine Motivationsspritze für mich persönlich. Danke Ihnen für Ihre ganz wertvolle Zeit. Wir waren heute zusammen hier mit dem Philosophen, Bestsellerautor, Gründer der neuen Platonischen Akademie und Begleiter, Denkbegleiter für Unternehmen, dem Dr. Christoph Quarch. Ich hoffe, dass wir uns mal bald bei einer Ihrer Veranstaltungen auch sehen, ne, bei der Convivium. Konnte ich es jetzt mal nicht, würde mich auch sehr freuen. Und ja, nochmals sehr, sehr herzlichen Dank. Ich denke, unsere Hörer werden das sehr schätzen, was heute hier besprochen wurde, weil es einfach mal ein bisschen über die reine Welt der Zahlen, Daten und Fakten hinausgeht und darüber hinaus von äußerster Wichtigkeit ist. Und ich an und für sich auch meinen Klienten und den Zuhörern empfehlen kann, sich wirklich damals Gedanken zu machen und zu schauen, Mann, was kann ich da vielleicht für mein Unternehmen mitnehmen? Also nochmals ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Aaron. Ich danke Ihnen.